Wenn wir zurückgehen in das alte Griechenland, dann war das eine Föderation von Stadtstaaten, die sich gegenseitig ziemlich konkurrenziert haben um Kolonialmärkte, Handelsmärkte. Und dabei ist es öfters zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Und bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, da sind sich die jungen Männer, die Soldaten der einzelnen Stadtstaaten auf einem freien Feld draußen begegnet und haben die Schlacht ausgetragen. Und die alten Leute, die Frauen, die Kinder, die Jugendlichen haben in der Stadt zurückgewartet und gewartet, bis Nachricht kommt vom Schlachtfeld. Denn wenn ihre Soldaten gewinnen, dann heißt das Reichtum, Leben im Überfluss, Freude und so weiter. Und wenn ihre Soldaten verlieren, dann bedeutet es Tod oder Sklaverei. Jetzt können wir uns vorstellen, wie die Leute da in der Stadt gewartet haben. Und dann kommt der Herold, der Läufer angekeucht. Und vom Weiten ruft er. Und er ruft, man kann es noch nicht richtig verstehen, und die Leute stehen alle vorn draußen auf der Stadt und er ruft Evangelium, Evangelium. Und dann fallen sich die Leute in den Armen und dann beglückwünschen sie sich, hüpfen vor Freude und sagen nur immer das eine Wort, Evangelium. Evangelium, die frohe Botschaft, wir leben, wir werden leben, wir werden nicht sterben, frohe Botschaft. Und dieses Wort Evangelium haben die Apostel hergenommen, um die Summe der christlichen Botschaft damit zusammenzufassen. Die christliche Botschaft ist die Botschaft vom Leben, vom ewigen Leben. Und das ist unser Thema heute Abend und ich möchte heute Abend ganz konkret erklären, wie man dieses ewige Leben erlangen kann. Zunächst die Frage ewiges Leben, was soll man sich darunter vorstellen, was ist damit gemeint? Und dazu gleich eine Bibelstelle, Offenbarung 21, Vers 3 bis 6. Da heißt es, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird ihr die Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. In diesem kleinen Bibelabschnitt, wo das ewige Leben beschrieben wird, haben wir einige Elemente, die uns das aufzeigen. Erstens, wir haben gelesen, es ist ein Leben in der Gegenwart Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Eine schöne Beschreibung, ein Zelt, es spricht von enger Gemeinschaft, ein Leben in der engen Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist ein Leben, in dem aller Schmerz, alles Leid, alle negativen Dinge der Welt in Vergessen geraten werden. Es steht hier, Gott selbst wird jede Träne von den Augen abwischen. Das heißt, alles Schlimme, was man hier auf dieser Welt erfahren kann, alles Leid, alle Dinge werden vergessen. Die Tränen werden abgewischt. Das ist ein schönes Bild auch. Wenn die Tränen abgewischt sind, dann ist hier Trost, dann ist das Leid vergessen. Dann es ist weiterum, steht hier ein Leben ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne irgendwelches Geschrei, also ohne Klagen, ohne Jammern. Wir in Österreich leben in einem Land, in dem sehr viel gejammert wird. Da wird nicht mehr gejammert. Und dann, der Tod wird nicht mehr sein. Dort gibt es im ewigen Leben kein Sterben. Der Tod liegt dort hinten. Das Leben vorne. Hier auf der Erde ist es ja genau umgekehrt. Der Tod liegt hier immer vor uns. Und das Leben immer hinter uns. Und dort ist es genau umgekehrt. Da ist das Leben vorne und der Tod hinten. Die Juden zur Zeit von Jesus haben ganz intensiv geforscht und gesucht, dieses ewige Leben zu erlangen. Ja, Jesus hat einmal zu ihnen gesagt, ihr forscht die Schriften, weil ihr denkt, darin das ewige Leben zu finden. Wenn Jesus seinen Predigtdienst gemacht hat in Galiläa und in Samaria und in Judäa, da kamen immer wieder Leute zu ihm und die haben ihn gefragt, ja, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Ich denke an Lukas 10, ein Gesetzesgelehrter, ein Oberster der Juden, er kam zu Jesus und er sagt, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Oder ein Oberster kam einmal zu ihm, ja, er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also in dem Volk der Juden war dieser Gedanke, ich möchte das ewige Leben haben, sehr präsent. Bei uns ist die Frage nach dem ewigen Leben eher in den Hintergrund gedrängt. Ich weiß nicht, ob es irgendwann einmal eine Fernsehsendung gegeben hat oder eine Talkshow über das ewige Leben. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so präsent. Aber im Hintergrund ist die Frage dennoch da. Im Stillen und ganz besonders im Angesicht des Todes. Oder durch den Tod einer nahestehenden Person werden wir an die Grenze des Todes herangeführt. Und da stehen wir schwach, ohnmächtig, wissen oft nicht, was wir nun sagen sollen. Und wir fragen uns, was ist mit ihm und was ist mit der Person jetzt? Wo ist sie jetzt? Und diese Fragen brechen dann auf. Der Tod ist ein stiller Begleiter in unserem Leben. Er ist immer da. Er ist da, wenn wir in der Früh aufstehen und beim Frühstückstisch sitzen. Er ist da, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir arbeiten. Er ist da, wenn wir uns frei, auch in der Freizeit, wenn wir auf Urlaub fahren, und er geht mit uns ins Bett. Und eines Tages legt er seine kalte Hand auf unsere Schulter und er sagt, komm. Und dann müssen wir kommen. Dann müssen wir gehen. Wir können nicht sagen, aber ich wollte da noch, da gab es doch etwas mit dem ewigen Leben, das wollte ich doch noch klären. Dann ist es zu spät. Dann müssen wir gehen. Und spätestens dann merken wir, dass die Frage nach dem ewigen Leben die Frage aller Fragen ist. Im 1. Timotheusbrief in Kapitel 2 schreibt der Apostel Paulus, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle Menschen dieses ewige Leben ergreifen und dass sie durchs Leben gehen in dieser Gewissheit des ewigen Lebens, dass sie wissen, wohin sie kommen und dass diese Hoffnung sie durchs ganze Leben begleitet. Das möchte Gott für jeden Menschen. Und darum die Frage jetzt, ja, wie bekomme ich das ewige Leben? Was muss ich tun? Wir wollen die Frage des jüdischen Obersten aufgreifen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Zunächst einmal, das ewige Leben ist ein Geschenk. Das ewige Leben kann man sich nicht verdienen. Das ist, was die Juden dachten, wenn sie nach dem ewigen Leben fragten, was muss ich tun? Welche Leistung muss ich vollbringen, damit ich von Gott dieses ewige Leben kriege? Sie stellten sich Gott vielleicht ungefähr so vor wie einen jüdischen Händler, ja, der das ewige Leben verkauft, da muss man dafür etwas tun, um es zu erlangen. Und dieser Gedanke ist in Keimform auch heute bei vielen Menschen, mit denen ich spreche, irgendwo vorhanden. Man stellt sich das so vor, dass bei Gott irgendwie so eine Tellerwaage ist, ja, und da kommen meine guten Taten hinauf, auf der linken Seite und auf der rechten Seite meine schlechten Taten. Und wenn meine guten Taten überwiegen, und das hoffe ich doch, dass ich mehr gute Taten vollbracht habe als schlechten, dann bekomme ich als Lohn dafür das ewige Leben. Mehr oder weniger vereinfacht ausgedrückt, stellen sich das viele Leute so vor. Aber die Bibel sagt, nein, das ewige Leben, das kann man sich auf keinen Fall durch gute Werke verdienen. Unsere guten Werke tilgen nämlich unsere Sünden nicht aus. Die sind trotzdem da. Das ewige Leben, heißt es im Wort Gottes, das ewige Leben bekommt man durch eine neue Geburt, durch eine geistliche Geburt. Und so wie das natürliche Leben ein Geschenk ist, das natürliche Leben erhalte ich auch durch eine Geburt, das ist ein Geschenk Gottes. Und so ist auch das ewige Leben ein Geschenk Gottes. Der Apostel Paulus drückt es so aus, er sagt, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ewige Leben, diese neue Geburt, die schenkt Gott rein aus seiner Barmherzigkeit und nicht aufgrund irgendeiner Leistung, die wir vollbringen. Gott hat unsere Sünden auf Jesus gelegt, dort am Kreuz, und dadurch kann er uns das ewige Leben anbieten. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im 6. Kapitel, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. Hier wieder das Wort Gnadengabe, etwas, was ich aus Gnade geschenkt bekomme. Das ist das ewige Leben, das ist das neue geistliche Leben. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, wie empfange ich jetzt diese Gabe des ewigen Lebens? Und die Antwort ist, durch Glauben an Jesus Christus werden wir Kinder Gottes und von Neuem geboren. Dazu jetzt diese wichtige Bibelstelle im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 10 und folgende. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Diese Schieflage, die wir besprochen haben, dass der Schöpfer selbst in der Person von Jesus Christus auf diese Welt kam und abgelehnt wurde und gekreuzigt wurde. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier spricht er von der neuen Geburt, Kinder Gottes zu werden durch eine geistliche Geburt, dadurch, dass man den die Welt im Großen und Ganzen abgelehnt hat und gekreuzigt hat, Jesus Christus, dass man ihn aufnimmt, dass man ihn nicht verwirft, sondern an ihn glaubt, dann wird man ein Kind Gottes und von oben geboren, das ewige Leben geboren. Diese Geburt, dieses Geschenk Gottes, kann der Mensch nicht aus seinen eigenen Anstrengungen bewirken. Hier ist es so ausgedrückt mit einem vielleicht schwierigen Satz, wenn es heißt, nicht aus dem Willen des Fleisches. Er meint damit, du kannst dich nicht so anstrengen oder etwas tun, dass du geboren wirst. Das geht nicht. Ja? Man kann nicht dieses ewige Leben und diese neue Geburt von irgendeinem, von seinen Eltern oder Großeltern erben. Ja? Nicht, weil meine Eltern gläubig waren, habe ich automatisch das ewige Leben. Es steht hier nicht aus Geblüt, nicht weil ich von einer frommen Familie abstamme, habe ich das ewige Leben. Nicht aus Geblüt, ja, sondern aus Gott. Gott selbst macht ein Werk durch den Heiligen Geist im Herzen des Einzelnen, der an Jesus glaubt. Und nun eben zu dieser Frage, ja, was heißt es nun, wenn ich ewiges Leben, die neue Geburt aus Gott durch Glauben an Jesus Christus bekomme? Was heißt es nun, an Jesus Christus zu glauben? Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Wir haben hier schon gelesen, an Jesus Christus glauben bedeutet, ihn aufnehmen. Ja, so viele ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Letztes Mal haben wir schon diesen Vers besprochen, Offenbarung 22, wo diese Einladung steht, und wen da dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also wenn man Durst hat, dann kann kein anderer für einen trinken. Das geht nicht. Wir müssen selbst zur Quelle hingehen, und genauso ist es mit dem ewigen Leben. Jesus aufnehmen heißt zunächst einmal, das ist eine ganz persönliche Sache für jeden, von jedem Einzelnen. Das kann kein anderer für einen übernehmen. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Viele von uns sind verheiratet. Ja, unseren Ehepartner, den haben wir auch nicht einfach so bekommen. Den haben wir kennengelernt, den haben wir lieben gelernt. Und dann, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, sind wir zum Standesamt gegangen und haben uns das Ja-Wort gegeben und haben gesagt, ab heute ist das meine Frau, ab heute ist das mein Mann. Und jetzt ist diese Beziehung offiziell und fix. Und so ist das auch mit Jesus aufnehmen. Ich habe damals meine Frau Miriam aufgenommen, sozusagen in dieser biblischen Sprache. Ja? Und so ist es auch mit Jesus, dass man ganz bewusst eine Beziehung mit einem geht. Ab heute will ich mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Wie machen wir das ganz praktisch, Jesus aufnehmen? Das machen wir natürlich durch ein Gebet. Man nennt dieses Gebet, bei dem man Jesus aufnimmt, ein Bekehrungsgebet. Menschen beten oft, bevor sie schlafen gehen. Menschen beten, wenn sie in einer Notsituation sind, um Schutz und Bewahrung und ums Überleben und so weiter. Manche beten ein Tischgebet, aber das ist kein Bekehrungsgebet. Ja? Das sind Gebete, wo man mit Gott spricht. Ein Bekehrungsgebet ist eine Lebensübergabe. Das ist so wie ein Ja-Wort am Standesamt. Ja? Ein Bekehrungsgebet ist etwas Freiwilliges, nichts Aufgezwungenes. Ihr habt sicher mal schon diesen Ausdruck gehört, ich lasse mich nicht bekehren. Das haben viele schon vielleicht einmal gehört oder auch sogar gesagt. Bekehrung ist nichts Aufgezwungenes. Man kann sich nicht bekehren lassen. Bekehren muss man sich selber. Ja? Bekehrung ist etwas zwischen mir und Gott, eine freiwillige Lebensübergabe, und ein Bekehrungsgebet, das ist etwas, wo ich diese Lebensübergabe ausdrücke. Ein Bekehrungsgebet, da gibt es natürlich keine bestimmte Formel, aber es enthält mindestens drei Komponenten. Ne? Erstens eine Lebensbuße, ein Bekenntnis der Sünden, wo man sagt, Herr Jesus Christus, das habe ich getan und es tut mir leid. Es kann sein, dass konkrete Dinge in unserem Leben sind, die uns schwer auf dem Gewissen liegen, die uns belasten. Es geht nicht darum, dass wir jede einzelne Sünde, die wir in unserem Leben je getan haben, uns erinnern und beichten, sondern in diesem Bewusstsein, dass ich ein sündiger, verlorener Mensch bin, eine Lebensbuße sozusagen mache. Dann das Zweite in diesem Bekehrungsgebet ist, den Glauben ausdrücken an das Erlösungswerk Christi am Kreuz. Herr, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und das Dritte, die persönliche Bitte um Errettung. Herr, bitte rette mich und sei mein Heiland. Der Apostel Paulus hat das so geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist so, wie wenn ein Ertrinkender, ein Stürzender ruft, reich mir die Hand, hilf mir jetzt. Ein Ertrinkender nach dem Rettungsring ruft, Herr, rette mich, du kannst mich retten, du bist im sicheren Boot. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und der Herr hat einen ganz bestimmten Namen und der heißt Jesus. Wer Jesus anruft, der wird errettet werden. Und wenn so ein Gebet ehrlich gesprochen ist, dann hört das Gott. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und es beginnt ein Leben mit Jesus. Und dieses Leben mit Jesus ist gekennzeichnet vor allem von der Hoffnung und von Gewissheit und von Freude. Gewissheit der Vergebung der Sünden, Gewissheit nach dem irdischen Leben in die Herrlichkeit bei Gott einzugehen und in seinem Zelt zu wohnen, Gewissheit angenommen zu sein bei Gott, eine geistliche Geburt, wo ein geistliches Leben beginnt. Und in dieser Hoffnung erkennt man einen echten Christen, der diese Hoffnung in sich trägt. Der Apostel Petrus sagt, dass wir jederzeit als Gläubige Rechenschaft abgeben sollen, jedem gegenüber, der uns nach unserer Hoffnung fragt. Und diese Hoffnung ist das, was das neue Leben bewirkt. Wer Jesus aufnimmt, hat die Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Der Apostel Johannes schreibt das an die Gläubigen im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ab Vers 11. Da heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Johannes schreibt an solche, die Jesus aufgenommen haben, die ihr Leben Jesus übergeben hatten. Ja? Und er nennt das ganz kurz, wer Jesus hat. Sie hatten Jesus. Und er meint damit, sie waren zum Glauben gekommen und jetzt dürfen sie ganz sicher sein, dass sie das ewige Leben haben. Ja? Ich möchte das vielleicht diesen Vers kurz illustrieren. Ich habe meinen 50er eingesteckt heute vorm Weggehen und ich könnte diese 50 Euro, da hinten können Sie es wahrscheinlich gar nicht sehen, aber das sind tatsächlich 50 Euro. Ja? Und ich könnte mir vornehmen, dass ich heute diese 50 Euro hier gebe. Und ich könnte entscheiden, wie ich diese 50 Euro gebe. Ich könnte zum Beispiel einen Quiz machen, einen Test, wer die meisten Bibelabschnitte zitieren kann, der kriegt am Ende die 50 Euro. Ja? Wäre eine Möglichkeit, wie ich diese 50 Euro loswerde. Ja? Eine andere Möglichkeit wäre folgende. Ich gebe diese 50 Euro in meine Bibel hinein und frage jetzt, wer will diese Bibel haben? Willst du sie haben? So, wer die Bibel hat, der hat die 50 Euro. Stimmt das? Okay. Und wer die Bibel nicht hat, hat die 50 Euro nicht. Kann ich es nochmal haben? Jetzt möchte ich das noch einmal deutlich machen. Wo sind Sie jetzt? Gott, steht in Johannes hier, hat ewiges Leben gegeben. Er hat es gegeben. Aber wie? Er hat nicht gesagt, das ewige Leben liegt hier im Himmel und wer fleißig meine Gebote hält und wer es am besten zusammenkriegt, der kriegt es am Ende. Sondern er hat gesagt, ich nehme dieses ewige Leben und ich gebe das in meinen Sohn Jesus Christus hinein und ich sende ihn auf diese Welt und ich sage zu den Menschen, das ist mein geliebter Sohn. Wir haben das letztes Mal das gesehen bei der Taufe, dass Gott das selbst gesagt hat. Das ist mein geliebter Sohn. Und könnt ihr euch vorstellen, ihn zu glauben, ihn aufzunehmen? Und dann, wer ihn aufnimmt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer ihn nicht aufnimmt, der hat das Leben nicht. Das ist, wie Gott das ewige Leben gestaltet hat. Gott hat es für uns leicht gemacht, das ewige Leben zu erlangen. Wir brauchen ihn nur aufnehmen und wir brauchen nur an Jesus glauben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und obwohl Gott es so leicht gemacht hat, für jeden das ewige Leben zu erlangen und Gott will, dass jeder das ewige Leben erlangt, gibt es doch scheinbar ganz große Hindernisse für den Menschen, Jesus aufzunehmen und das ewige Leben zu erlangen. Ja? Wir haben Offenbarung 22, Vers 17 gelesen, wen da dürstet, der komme und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, Voraussetzung um zu trinken, ist, dass du durstig bist. Aber es gibt Menschen, die haben keinen Durst. Ich bin zum Beispiel ich muss mich eigentlich ziemlich zwingen zum Trinken. Hier muss ich trinken, weil die Luft ist so trocken, dass die Stimme immer fast versagt. Aber wer keinen Durst hat, der trinkt nicht. Und es gibt Menschen, die sind so eingebunden in das Leben hier auf dieser Welt. Die Dinge des Lebens füllen sie so aus, dass sie keinerlei geistliches Interesse haben. Seien es Unterhaltung, Vergnügungen und so weiter, Reisen und so weiter, oder auch die Sorgen, wie komme ich vorwärts und so weiter. Und für sie ist einfach das Angebot Gottes des ewigen Lebens nicht relevant. Für mich ist es nichts. Glauben ist was vielleicht für dich, ich bin aber nicht so der religiöse Typ und das ist nichts für mich. Schon interessant, ist nichts für mich. Ich halte Beerdigungen auch, ja, in der Christengemeinde, wo ich in Salzburg bin. Und da sind Menschen, die sind so konsterniert, die sind so geschockt, die sind so tief erschüttert, dass sie überhaupt am Grab oft nicht wissen, was sie überhaupt sagen sollen. Das sind Menschen, die das immer verdrängt haben, die sich nie mit dem Tod konfrontiert haben, die immer gesagt haben, das ist nichts für mich. Und plötzlich sind sie mit dieser Realität konfrontiert und völlig überfordert. Aber es ist eine gewisse Oberflächlichkeit, die Menschen keinen Durst haben lässt. Und für die ist das Evangelium einfach uninteressant und ist ein großes Hindernis. Es gibt so viele scheinbar interessantere, wichtigere Sachen auf dieser Welt. Das ist unwahrscheinlich. Ich denke an eine Beerdigung, die ich gehalten habe. Dann haben wir noch Ansprachen gehabt am Grab selbst und dann den Sarg runtergelassen. Es war ein jüngerer Mensch. Und die Trauergäste waren so erschüttert, dass die gar nicht weggehen wollten zunächst vom Grab und gar keine Worte gefunden haben. Und dann sind wir ins Gasthaus gegangen, zum Leichenschmaus. Und ich habe versucht, noch an diese Gespräche und an das, was wir am Grab gesprochen haben, anzuknüpfen. Ja? Und die Leute sind da gesessen, das Radio ist gelaufen, Werbung, es wurde getrunken und gegessen, das Lärm. Und wissen Sie, was die Leute zu mir gesagt haben? Die Leute haben gesagt, lassen wir das jetzt. Jetzt haben wir ihn begraben, jetzt lassen wir das. Und sie wollten nicht mehr ein tieferes Gespräch einsteigen. Das heißt, es gibt eine gewisse Oberflächlichkeit unseres Lebens, die das ewige Leben gar nicht wirklich interessant erscheinen lässt. Und das bricht nur zeitweise durch, eben gerade bei einer Beerdigung oder bei sowas. Ein anderer Punkt ist und ein Hindernis, dass Menschen sich nicht als verloren sehen. Jesus, heißt es, ist für unsere Sünden gestorben. Das heißt, wenn meine Sündhaftigkeit mir nicht bewusst ist, dann brauche ich Jesus nicht. Wer gut von sich denkt, für den braucht Jesus nicht sterben. Und das ist ein Hindernis für viele Menschen, mit denen ich spreche. Sie denken, ich habe niemand umgebracht, ich habe keine Bank ausgeraubt. Muss Jesus für mich sterben? Ja. Wer keine Not sieht wegen seinen Sünden, wer keine Not fühlt, verspürt keinen Durst und er will nicht kommen, der Durst und das Verlangen nach Vergebung ist bei ihm nicht vorhanden. Und ewiges Leben bekommt man erst, wenn man seine Verlorenheit einsieht. Erst dann kommt man zum Heiland, nimmt Jesus auf, um es zu bekommen. Natürlich, das mit dieser Verlorenheit und der Sündhaftigkeit, das ist so eine zwiespältige Sache. Natürlich wissen wir alle und alle ist uns bewusst, dass so manches nicht passt bei uns. Ja? Sie kennen vielleicht den Münchner Dichter Eugen Roth. Er hat in einem seiner Menschgedichte geschrieben, wenn auf der Stirn ein Fenster wäre, durch das man die Gedanken schwirren sehen könnte. Ach, wie würden die Leute laufen, Mattescheiben einzukaufen. Er drückt ein wenig das aus, dass ein gewisses Bewusstsein sehr wohl da ist, aber dieses Bewusstsein unsere Sündhaftigkeit reicht nicht aus, um diesen Durst nach dem Erlöser zu haben. Man vergleicht sich vielleicht mit dem oder mit dem oder mit dem Nachbarn und sagt, ja, so wie der bin ich auch und bin auch nicht schlechter wie der. Und man hat keinen Durst nach Erlösung. Jesus sagt, das Problem von uns Menschen, das liegt im Herzen. In Markus 7, Vers 20 sagt er, dass das ganz tief drinnen im Menschen ist. Er sagt, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, gehen hervor die schlechten Gedanken. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus. Alle bösen Taten, die auf dieser Welt geschehen, haben einen geistigen Ursprung im Herzen des Menschen. Nehmen wir zum Beispiel die Grauen des Zweiten Weltkrieges. Wenn wir die Bilder anschauen von diesen zerbombten Städten, die Bilder von den ausgehungerten Menschen und Kindern, von den Flüchtlingen, von den verwüsteten Landschichten, dann schütteln wir den Kopf und wir fragen, wie konnte das in einem Land wie Deutschland, Österreich, wie konnte das geschehen? Welche Macht war da am Werk? Welche Zerstörungskraft hat hier ihren freien Lauf genommen? Und wir fragen ja nicht nach den Bomben und nach den Sprengsätzen, die das zerstört haben, sondern wir fragen nach der geistigen Ursache und das ist das Unheimliche daran. Das Unheil des Zweiten Weltkrieges, wissen Sie, wo das den Anfang genommen hat? Das hat den Anfang genommen im Herzen, in den Gedanken eines einzelnen Menschen. Dort hat das angefangen, die ganze Verwüstung, in seinem Stolz, in seiner Überheblichkeit, in seiner Egozentrik, in seiner Herrschsucht. Und dieser Geist steckte andere Menschenherzen an, entzündete sie wie schnell brennbares Material und das ist dabei rausgekommen. So, Jesus sagt, von innen aus dem Menschenherzen gehen hervor die schlechten Gedanken. Das Innenleben des Menschen ist das Entscheidende. Nicht alles, was drinnen ist, kommt nach außen zur Tat. Aber an den Dingen, die zur Tat kommen, zum Glück kommen nicht alle zur Tat. Wie würde die Welt ausschauen, wenn alles, was da in den Köpfen der Menschen herumschwirrt, zur Tat käme? Nein, aber an den Dingen, die zur Tat kommen, sehen wir, wie böse das ist, was im Herzen ist. Und wie zerstörerisch und wie schlecht und welches Potenzial es ist. Jesus hat gesagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Er hat das ganz direkt zurückgeführt. Der Hass ist die Ursache. Nicht jeder, der den Nächsten hasst, bringt ihn um. Aber umgekehrt, jedem Mord liegt der Hass zugrunde. Und so sehen wir, das eigentliche Problem ist der Hass. Und Jesus führt das genau aus. Und darum musste Jesus am Kreuz für unsere Sünde sterben. Das, was wir letztes Mal so ausführlich betrachtet haben. Wie er dort am Kreuz gehangen ist, war für unsere Sünde, für genau das, was in uns drinnen ist. Und das ist ja viel, viel schlimmer, wie das, was nach außen kommt. Ja? Verloren sein im biblischen Sinn heißt nicht, dass wir nichts Gutes tun, dass der Mensch nur Schlechtes tut. Das meint die Bibel nicht, das ist auch nicht wahr. Ja? Der Mensch tut viel Gutes, aber der Keim des Bösen ist genauso da. Nehmen wir eine humanitäre Organisation, die Hilfsgüter versenden und so weiter, Hilfsgüter transportieren. Oder nehmen wir ein Krankenhaus, dort sind die Ärzte, das Krankenpersonal, die Krankenpfleger und Krankenschwestern. Sie lindern Schmerz, sie retten Leben, sie helfen Menschen, wieder gesund zu werden, tun viel Gutes. Aber gleichzeitig gibt es kein Krankenhaus, in dem es nicht Neid gibt, in dem es nicht Eifersüchteleien gibt, in dem es nicht schlechtes Reden über den anderen gibt. Sie wissen, was ich meine. Der Keim des Bösen ist überall da und das ist die Sünde und das ist die Verlorenheit. Und wer Zeit seines Lebens nie Erlösung von seiner Sünde sucht, die Gott Jesus anbietet, der geht ewig verloren. Ja. Im Lukas-Evangelium schildert Jesus Menschen, die ewig verloren gehen. Es gibt eine Anklageschrift gegen jeden Menschen. So drückt es der Apostel Paulus aus in Kolosser 2, Vers 14, dass Jesus dort am Kreuz sie ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hatte sie aus unserer Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Der Glaube an Jesus Christus kann nicht losgekoppelt werden von dem tiefen Bewusstsein, dass es eine offizielle Anklageschrift, sozusagen, das ist die Wortwahl des Apostel Paulus, gegen uns gibt. Ja? Und wer das nicht wahrhaben will, der will eben nicht glauben. Für den ist das an Jesus Glauben und Jesus Aufnahmen ein Hindernis. Ja? Diese Anklageschrift ist das Gesetz Gottes, das tief in unserem Inneren verwoben ist. Neben der Sünde, die in uns wohnt, ist dieses Gesetz Gottes tief in unsere Persönlichkeit eingewoben. Egal, ob wir jemals die 10 Gebote oder die Bibel überhaupt gelesen haben, das Gesetz Gottes ist da. Ja? Und es ist so tief in jedem Einzelnen von uns verwoben, dass sobald ein anderer dieses Gesetz übertritt, wir sofort laut aufschreien und sagen, was der getan hat, ist nicht richtig. Was der getan hat, das ist überhaupt nicht richtig. Das Gesetz Gottes in uns weiß genau, wie die anderen sich zu verhalten haben. Und wie oft haben wir schon so ein Urteil über andere gesprochen? Was schätzen Sie? Wie oft haben wir über einen anderen gesagt, was der tut, ist nicht richtig. Und die Politiker sowieso, und die Banker sowieso. Und das ist einfach nicht richtig. Und wir urteilen, weil wir dieses Gesetz in uns haben. Und wenn ich nun sage, ich bin ein guter Mensch, ich brauche keinen Erlöser, ich bin nicht so schlecht und so gut wie der Pfarrer bin ich auch schon, dann wird Gott dieses Gesetz einmal auf uns anwenden. Und er wird das Fehlverhalten, das wir bei anderen Menschen angesprochen haben, er wird zeigen, schau, du wusstest ganz genau, was bei dir richtig und falsch ist. Jetzt legen wir diese Latte mal bei dir an. Du weißt es ja ganz genau, was richtig und falsch ist. Tausende Mal hast du bewiesen in deinem Leben, hast immer bei anderen Leuten gesagt, jetzt werden wir es einmal auf dein Leben anwenden, dasselbe Gesetz. Ja? Und wir wissen in unserem Gewissen, dass diese Handschrift gegen uns steht. Und Jesus Christus hat diese Handschrift dort am Kreuz genagelt. Und darum ist das Glaubensleben ein Leben der Freiheit, weil wir frei sind von unserem eigenen Gewissen, das uns anklagt. Und wenn wir uns an Jesus wenden, sind wir frei. Ja? Und wenn wir uns mit diesem Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit an Jesus wenden, dann werden wir neu geboren, ein neues Leben und die Anklageschrift ist zerrissen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir sterben, wie wir vor Gott erscheinen können. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir erscheinen, so wie wir sind, mit unseren guten Taten und mit unseren Sünden, auch die immer geleugnet haben, die wir schon vergessen haben, allem, mit allem. Und da stehen wir vor Gott und er beleuchtet uns. Und die zweite Möglichkeit, wie wir vor Gott stehen können, ist, dass wir dort sind mit Jesus Christus, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat und dass wir so vor Gott stehen, sozusagen im Schutz des Kreuzes und unsere Taten dort gerichtet sind. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und ich habe für mich gewählt, mit Jesus Christus dort zu erscheinen. Ein weiteres Hindernis, Jesus aufzunehmen und dieses Leben aus Gott zu empfangen, ist die lange Bank. Dass man es einfach hinausschiebt. Ablenkung. Man war bei einem Vortrag wie den heutigen. Man wurde auf den Glauben angesprochen. Man weiß, ja, das sollte ich eigentlich auch tun. Aber jetzt passt es gerade nicht. Es sind so viele andere Sachen in meinem Leben, jetzt passt es nicht. Später vielleicht. Aber ich frage Sie, wann passt es? Es gibt nämlich ein zu spät. Jesus Christus berichtet im Lukas-Evangelium von Menschen, die an die Tür des Himmelreiches klopfen und es ist zu spät, die Tür ist geschlossen. Es macht niemand mehr auf. Und da heißt es, dieses schreckliche Wort, da wird sein, das Weinen und das Zähneknirschen. Und daher die Aufforderung, durch die enge Tür einzugehen. Wenn wir gestorben sind, ist es zu spät. Die Tür ist dann geschlossen. Die Bekehrung zu Jesus Christus ist sehr einfach. Jesus und das ewige Leben ist nur ein Gebet von uns, von jedem von uns entfernt. Aber für uns Menschen ist es oft ein Kampf, diesen Glaubensschritt zu tun. Es ist so wie ein Telefonat. Es ist einfach, jemand anzurufen, oder? Wir haben unsere Handys, wir haben einige Leute schon gespeichert, drücken auf einen Knopf und schon wählt es. Aber mir ist es doch schon schwer gefallen, jemand anzurufen. Da gibt es doch Hindernisse. Und so ist es auch mit Jesus. Ja, da gibt es Hindernisse in uns. Da ist vielleicht der Stolz, da ist vielleicht das, was denken die anderen, da gibt es, wenn ich jetzt auf einmal religiös werde und so weiter und zum Schluss noch Gott zu der Gruppe. Und da gibt es ganz viele solche Gedanken. Darum sagt Jesus, ringt danach. Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Dieses Ringen ist ein Kampf in unseren Herzen, im Innersten drinnen. Die Bibel spricht immer vom Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, sagt im Hebräerbrief. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Plötzlich kommt etwas, eine Krankheit, ein Unfall, eine Notsituation, irgendwie ein Chaos in der Familie und man hat gar nicht mehr die Gelegenheit. Es ist so viel durcheinander, man hat nicht mehr die Gelegenheit. Ich habe in Deutschland einen so ähnlichen Vortrag gehalten vor einigen Jahren und ein junger Mann war interessiert und ein Freund von mir wollte ihn besuchen nach dem Vortrag in den nächsten Tagen und seine Mutter kam an die Tür und sagt, ja, der ist von dem Vortrag heimgefahren mit dem Moped und einen tödlichen Unfall gehabt. Für den war das tatsächlich so. Ich habe einen Riesenschock gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war in der Steiermark vor einigen Jahren, habe auch so einen Vortrag gehalten und da war von Overwart, vom Burgenland, war ein ganzer Bus da, so ein Mercedes-Bus, 9-Sitzer-Bus von Leuten. Und es war auch im November und es hat leicht geschneit, der erste Schnee. Und die sind heimgefahren nach dem Vortrag und auf einer Brücke ins Schleudern gekommen. Und der Bus ist am Geländer gerade noch hängen geblieben. Ist niemand was passiert. Ja. Es war nach dem Vortrag. Ja. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, es ist eine dringliche Botschaft. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringen kann. Ich hoffe, diese Leute haben das heute wörtlich genommen. Manche sagen, ich kann nicht glauben. Aber für diese Leute habe ich eine gute Botschaft. Glauben kann man lernen. In der Bibel steht, der Apostel Paulus schreibt das im Römerbrief, er sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Mit anderen Worten, Glaube entsteht, wenn ich mich der Verkündigung des Wortes Gottes aussetze. Wenn ich solche Verkündigung höre, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mich mit den Gedanken beschäftige. Wenn ich nicht mit Glaubensthemen beschäftige, werde ich auch nicht glauben. Wenn ich nie in der Bibel lese, sie nie zur Hand nehme, wenn ich mir nie eine Predigt aus dem Wort Gottes anhöre, dann werde ich nicht zum Glauben kommen. Glauben heißt Vertrauen. Ja, das ist wie wenn man heiratet. Und bevor man heiratet, vertraut man der Person. Das ist das, was man macht. Ja. Aber dieses Vertrauen bekomme ich doch nur, wenn ich die Person kennenlerne. Wenn ich nicht mich mit Jesus beschäftige, wenn ich nie in den Evangelien lese, dann werde ich auch nie das Vertrauen aufbringen können, um zu glauben. Dann werde ich immer am gleichen Punkt stehen und sagen, ich kann einfach nicht glauben. Ich bin wie der Helmut in einem Umfeld groß geworden, wo Glauben einfach lächerlich war, etwas für Unwissende. Ja. Und mein Leben hatte ich so eingerichtet: Sport, im Winter Skifahren, im Sommer Radtouren, Reisen, dazwischen Geld verdienen und so weiter. Und im Herbst 1981 begann die große Wende in meinem Leben. Und was war die Wende? Die Wende war, durch eine Begegnung in der Schweiz bin ich auf die Bibel gestoßen und habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Dieses Buch hat die Wende herbeigeführt. Ich war total ungläubig. Ich habe nie ein Gebet gesprochen, von Kind auf. Viele beten schon als Kinder, vor ins Bett gehen. Meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Bei uns zu Hause wurde nie ein Gebet gesprochen. Ich habe nie gebetet, bis zu meinem 26. Lebensjahr kein einziges Gebet gesprochen. Ja. Wenn man dachte, beten, das ist etwas für alte Frauen und so weiter, wie öfter gesehen in der Kirche, ja, die haben vielleicht dieses Bedürfnis, aber ich beten. Ja, wozu denn? Und da kam die Wende. Warum? Ich habe in diesem Buch angefangen zu lesen. Und da wurden die Grundfragen meines Lebens angesprochen. Ja, was ist der Sinn deines Lebens, Christoph? Was bleibt von dem, wenn du stirbst? Wo kommst du hin? Und dann kam der Durst und dann habe ich mehr gelesen. Und durch das Lesen und das Beschäftigen mit dem Wort Gottes entstand Glaube. Und ich habe die Dinge verstanden. Es gab natürlich Auf und Ab, aber in einem Zeitraum von einem Dreivierteljahr habe ich mehr und mehr von diesem Evangelium, wie ich es hier geschildert habe, verstanden. Und ich hatte den Glauben, dass ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe. Und von da an hat sich mein Leben geändert. Ja? Ich habe diese Hoffnung in mir, diese Gewissheit des ewigen Lebens. Ich habe einen geistlichen Hunger. Beten ist nicht etwas, wozu ich mich jetzt überwinden muss, sondern das ist ein neues Leben in mir und ich möchte mit Gott sprechen. Ja? Und ich möchte in der Bibel lesen. Ja? Und es ist ein Leben der Gewissheit, dass wenn ich sterbe, ich beim Herrn sein werde.